Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Energieträger Wasserstoff soll in Zukunft dabei helfen, unsere Kohlendioxidemissionen drastisch zu reduzieren. Soweit der Plan. Vor einem Monat hat sich aber der Nationale Wasserstoffrat zu Wort gemeldet und das Gremium hat scharfe Kritik geäußert. Es heißt dort in einer Stellungnahme, der Wasserstoffhochlauf in Deutschland stockt und der Standort läuft Gefahr, im internationalen Vergleich den Anschluss zu verlieren. In den vergangenen Tagen hat sich allerdings einiges getan in Sachen Wasserstoff und darüber habe ich gesprochen mit einem Experten aus eben jenem Nationalen Wasserstoffrat, mit Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg. Die Kritik, Herr Sterner, an dem deutschen Kurs in Richtung Wasserstoffwirtschaft, das wird dabei hinterherhinken, steht die heute noch immer so aus Ihrer Sicht?
Also es hat sich im letzten Monat einiges getan. Es sind einige Dominosteine gefallen in die richtige Richtung. Einerseits haben wir jetzt die ersten Auktionen für den Wasserstoffimport erfolgreich abgeschlossen, wo zunächst mal Ammoniak eingekauft wird über das Instrument H2 Global. Dann gestern, ganz frisch, haben die Fernnetzbetreiber ihre Pläne für das Wasserstoffkernnetz veröffentlicht. Das ist jetzt auch endlich da, war lange erwartet, weil genau diese Infrastruktur halt in der Mitte zwischen Erzeugung und Verbrauch essentiell ist. Und heute wird die nationale Importstrategie im Kabinett verabschiedet.
Und nach dieser Importstrategie sollen rund 50-70% des Energieträgers im Jahr 2030 eingeführt werden. Woher soll denn dieser Import Wasserstoff dann stammen?
Also für den Import von Wasserstoff haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten, über die Pipeline oder über Schiffe. Über Pipelines, dazu haben wir im Nationalen Wasserstoffrat auch ein Grundlagenpapier erarbeitet, was ich und mein Kollege Carsten Pinkwart gerade auch veröffentlichen im International Journal of Hydrogen. Da sehen wir halt, der Pipeline-Wasserstoff wird kontinental aus Europa zu uns am besten kommen. Das ist effizient und ausgereift. Wenn wir Richtung Schiffsimporte gehen, dann läuft sich das kurzfristig auf Ammoniak und Methanol hinaus. Das sind beides Energieträger, die wir in der Chemieindustrie, aber auch als Kraftstoff oder Backup für Stromversorgung nutzen können. Und die erste Auktion in diesem Zusammenhang, die jetzt gelaufen ist, mit den Partnerländern, ist auf Ägypten ausgefallen. In Ägypten entstehen jetzt 200 Megawatt neue Windkraftanlagen und 70 Megawatt ein Solarpark, die dann gemeinsam einen Elektrolyseur mit 100 Megawatt füttern, der dann Wasserstoff herstellt und aus diesem Wasserstoff Ammoniak generiert. Und der wird dann ab 2027 in Tausenden von Tonnen importiert über den Hafen von Rotterdam und kann dadurch 10% von unserem Ammoniakbedarf, aus dem man auch Düngemittel und andere Sachen herstellen kann, decken, die halt bisher fossil aus Erdgas gewonnen wurden. Und das ist ein wesentlicher Schritt schon mal in den Wasserstoffhochlauf. Aber ganz wichtig, es geht da immer nicht nur um den reinen Wasserstoff, sondern eben auch um die Derivate, die Folgeprodukte wie Ammoniak, Methanol, die wir dringend brauchen und leichter zu transportieren sind als wie der reine Wasserstoff.
Nun nehmen wir einmal an, der Wasserstoff ist angeliefert, nun muss er verteilt werden innerhalb von Deutschland. Wir brauchen also ein Leitungsnetz und dazu haben die Netzbetreiber in dieser Woche ja der Bundesregierung einen Plan vorgelegt für das sogenannte Kernnetz. Das sind sozusagen die Autobahnen für die Verteilung des Wasserstoffs. Was genau ist da denn vorgesehen?
Das ist ein zentraler Meilenstein, der jetzt erreicht wird. Die bestehende Gasinfrastruktur kann teilweise umgenutzt werden zum reinen Wasserstoff. Der reine Wasserstoff, muss man wissen, hat nur ein Drittel der Energiedichte volumetrisch gesehen im Vergleich zum Gas. Das heißt also, die Gasspeicher, die wir haben, wenn wir die mit reinem Wasserstoff füllen würden, dann wäre nur ein Drittel bzw. ein Viertel bei 200 Bar des Energieinhalts drin. Damit hätten wir quasi auch nicht den Winter 2022, 2023 überstanden. Und von daher macht es schon auch Sinn, die Kapazitäten weiter zu erweitern. Aber ja, dieses Bestandsgasnetz ist ein sehr wertvolles Netz, weil es halt über 500.000 Kilometer Leitungen sind. Und jetzt sollen 60% des Wasserstoffkernnetzes sollen alte Gasleitungen sein, die man umstellt. Also das sind bis zu 10.000 Kilometer insgesamt, also 6.000 Kilometer alte Erdgasleitungen umgewidmet zu Wasserstoff. Dafür kommen dann Investitionen von fast 20 Milliarden Euro ins Spiel, die halt auch gemeinschaftlich getragen werden, sage ich mal, vom Staat und von den Netzbetreibern. Und in aller Kürze bis 2027 sollen schon 2100 Kilometer entstehen, also 20% dieses Netzes, sodass wirklich die Infrastruktur da ist, für den reinen Wasserstoff den auch zu verteilen, wenn er denn importiert wird, also vorwiegend halt aus dem europäischen Umfeld. Und auch noch ein Nachsatz zu Ammoniak, den wird man vorwiegend stofflich nutzen, aber da wird auch schon dran gearbeitet, dass man aus dem Ammoniak auch wieder den reinen Wasserstoff zurückgewinnt.
Also Sie sagen, Erdgasleitungen sollen umgewidmet werden zu Wasserstoffleitungen. Wie leicht ist das denn möglich? Wie müssen denn die technisch verändert werden?
Ja, die müssen prinzipiell gar nicht technisch verändert werden. Es ist natürlich aufgrund der anderen physikalischen Eigenschaften notwendig, dass man hier auch im Messwesen, was auch für die Abrechnungen wichtig ist, Veränderungen vornimmt. Auch die Kompressoren, die wurden jetzt zwar alle getestet, aber Sie können sich vorstellen, wenn das Gas halt einfach dünner ist, dann brauche ich mehr Kompressorenenergie, um die Energie auch zu verteilen. Und es ist nicht so, dass wir bei Null anfangen. Es gibt schon zwei Wasserstoffnetze in Deutschland. Die eine halt in der Chemieregion rund um Leuna, also in Sachsen-Anhalt, und die andere in NRW. Und die sind auch ein Teil davon, aber ein großer Teil entwickelt sich halt im Norden, wo wir sehr viel Windstrom auch abregeln, wo wir viel grüne Energie da haben, die man auch in Wasserstoff umwandeln kann, sofern sie nicht direkt gebraucht wird oder abtransportiert werden kann. Und hier gibt es auch die entsprechenden Speichermöglichkeiten. Aber ja, ich bin bei Ihnen. Es ist technisch nicht ganz ohne. Wasserstoff an sich, da reicht im Winter die Entladungsenergie einer Schneeflocke, um Wasserstoff zu zünden. Deswegen habe ich ja auch das Verfahren Power to Gas vorgeschlagen vor 15 Jahren, wo man halt einfach methanisiert und damit halt ein physikalisch gleiches Äquivalent zu Erdgas herstellt, was wesentlich einfacher in der Handhabung ist. Also es ist schon auch eine gewisse Wette auf die Zukunft, dass das alles so läuft, sicherheitstechnisch.
Sagt Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat.